laufradio.de, ein Podcast für Läufer. Folge 4. Der Blick in die Kristallkugel. So wird das Laufjahr 2010. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Läuferinnen und Läufer, zu dieser vierten Folge von laufradio.de. Es freut mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und freut euch auf ein richtig tolles Laufjahr 2010. Mittlerweile befinden sich drei weitere Folgen für laufradio.de mit verschiedenen Gesprächspartnern in der Produktion. Aber aufgrund von Terminschwierigkeiten und zuletzt vor allem aufgrund von technischen Problemen ist leider keine dieser Folgen pünktlich zum Jahresbeginn fertig geworden. Und deshalb möchte ich heute einen kleinen und sicherlich nicht ganz ernst gemeinten Ausblick auf das Laufjahr 2010 geben, den ich ursprünglich für meinen Blog verfasst habe. Der Link wird in den Shownotes zu finden sein. Und der Titel lautet: Der Blick in die Kristallkugel. So wird das Laufjahr 2010. Und wir beginnen, wie sollte es anders sein, im Januar. Damit Haile Gebrselassie beim Dubai-Marathon auch wirklich einen neuen Weltrekord läuft, setzen die Veranstalter erstmals echte Hasen statt menschlicher Pacemaker ein. Mehrere deutsche Kaninchenzüchtervereine können sich prachtvolle neue Vereinsheime leisten, weil die Prinzenfamilie ihnen für ihre deutschen Riesen Höchstpreise zahlt. Ein solches Riesenkaninchen kann bis zu 50 Stundenkilometer schnell laufen und ist gerade groß genug, um Gebrselassie Windschatten zu bieten. Das Experiment macht allerdings keine Schule, weil die Favoritengruppe um Gebrselassie über ein rammelndes Karnickelpaar stürzt und eine völlig unbekannte südafrikanische Läuferin die Männerkonkurrenz gewinnt. Weiter geht es, ihr habt es erraten, mit dem Februar. Die Premiere des für den 29. Februar geplanten Schaltjahrmarathons in der brandenburgischen Gemeinde Schilda wird abgesagt, als dort bekannt wird, dass 2010 gar kein Schaltjahr ist. Eine beim Deutschen Bundestag eingereichte Petition für mehr Schaltjahre wird mit der Begründung abgelehnt, die Schilda seien trotz Namensähnlichkeit nicht zu Schildbürgerstreichen berechtigt. Die Bürgermeisterin kann die erregten Gemüter der übrigen 515 Schilda nur durch das Versprechen besänftigen, bis 2014 eine noch tollere Premierenveranstaltung zu organisieren. Der März 2010. Als Usain Bolt seine Teilnahme an der Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft in der katarischen Hauptstadt Doha ankündigt, setzt der internationale Leichtathletikverband IAAF Reggae-Musik und Rum auf die Dopingliste. Die Deutsche Piratenpartei fordert daraufhin einen Boykott der WM. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen zieht die Piratenpartei daraufhin zwar in den Landtag ein, die deutsche Delegation reist aber trotzdem nach Katar. Allerdings erfährt Bolt, dass die Aspire Hall in Doha nicht einmal 10.000 Zuschauer fasst. Daraufhin absolviert er im ausverkauften Berliner Olympiastadion ein öffentliches Showtraining. Zum im Vorprogramm stattfindenden Kellerduell Hertha BSC Berlin gegen den 1. FC Nürnberg ist das Stadion mit weniger als 7.000 Zuschauern nicht einmal zu einem Zehntel gefüllt. Im April 2010 geht beim London-Marathon eine hochschwangere Paula Radcliffe als erste Frau über die Ziellinie und freut sich über ihren vierten Sieg auf ihrer Hausstrecke. Der Titel wird ihr allerdings aberkannt, als bekannt wird, dass der Embryo männlichen Geschlechts ist. Immerhin kann sich Radcliffe damit trösten, dass Sonnemann der schnellste Europäer in der Männerkonkurrenz war. Am grünen Tisch wird daraufhin Irina Mikitenko zur Siegerin erklärt. In Anerkennung für ihren dritten Sieg in Folge wird sie in die britische Thronfolge eingereiht und muss Prinz Harry heiraten. Der Mai 2010. Aus wahlkampftaktischen Gründen nimmt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Jürgen Rüttgers eine Woche vor den Landtagswahlen am Düsseldorf-Marathon teil. In einem nie dagewesenen Akt der Völkerverständigung verbrüdern sich in NRW lebende Inder und Rumänen, um bei Kilometer 35 nicht nur einen, sondern mehrere Männer mit Hämmern zu postieren. Eine Woche später wird in Mainz ein Laufanfänger mit einer Zeit über 4 Stunden deutscher Marathonmeister. Bei den Damen siegt eine Walkerin in etwas über 5 Stunden. Die Damenelite läuft nur noch dort, wo viel Geld zu verdienen ist, während die besten Herren lieber hochbezahlten Afrikanern aus sicherer Distanz beim Geldverdienen zuschauen. Der Juni. Immer wieder Usain Bolt. Vor dem Diamond League Meeting in Oslo bietet die IAAF ihm eine halbe Million US-Dollar, wenn er nicht mehr über 100 Meter, 110 Meter Hürden, 200 Meter, 400 Meter und 800 Meter startet. Alle fünf Disziplinen dominiert er nach Belieben und lässt Langeweile vor den Fernsehbildschirmen aufkommen. Boot lächelt, nimmt das Geld, wird Gesamtsieger im Weitsprung, Hochsprung und Stabhochsprung und streicht damit eine weitere Viertelmillion ein. Ebenfalls in Oslo tagt das Internationale Olympische Komitee. Und als ersten Tagesordnungspunkt, gleich nach der Gleichschaltung der Herzschrittmacher, beschließt das greise Komitee, die rentnerfreundliche Sportart Nordic Walking olympisch zu machen. In der Folge entbrennt allerdings ein Streit darüber, ob die Wettbewerbe bei den Sommer- oder Winterspielen ausgetragen werden. Außerdem bleibt unklar, wie die Kosten für das betreute Wohnen im olympischen Dorf aufgeteilt werden sollen. Im Juli 2010 kommt innerhalb der Deutschen Ultramarathonvereinigung, DUV, Unmut darüber auf, dass man mit fast 2000 Mitgliedern mittlerweile zu einem Breitensportverband verkommen ist. Einem harten Kern geht es gegen den Strich, dass mittlerweile selbst der untalentierteste Laufanfänger meint, mindestens 50 Kilometer am Stück traben zu müssen. Die Gründung des Konkurrenzvereins Eule, echte Ultralauf-Elite, scheitert aber immer wieder darin, dass keiner der Läufer zwischen 8 Stunden Schlaf, 8 Stunden Arbeit, 6 Stunden Training und 2 Stunden Nahrungsaufnahme auch nur eine Minute Zeit für die konstituierende Sitzung findet. Um gegen den Ultralaufwahn zu demonstrieren, organisiert eine Gruppe leistungsorientierter Walker den ersten Mikromarathon. Die Teilnehmer müssen eine Strecke von 42,195 Millimetern zurücklegen. Am Stück. Zielschluss 6 Stunden. Selbstverständlich findet im Juli auch wieder die Apothekenrundfahrt durch Frankreich statt. Aber die stößt in diesem Jahr auf noch weniger Interesse als der Mikromarathon. Im August dieses Jahres finden die Leichtathletik-Europameisterschaften in Barcelona statt. Kurz nach der Anreise stellen die Offiziellen des Deutschen Leichtathletikverbands erleichtert fest, dass Jamaika schon seit 1962 von Großbritannien unabhängig ist. Die deutschen Sprinter können den Sieger also zumindest noch aus der Ferne sehen und schälen sich nicht gerade erst aus dem Startblock, während Usain Bolt schon die Goldmedaille umgehängt wird. Bolt ist trotzdem am Start. Für eine geheim gehaltene Summe haben die Veranstalter ihn als Hasen engagiert, damit endlich mal ein 100 Meter Europameister unter 10 Sekunden bleibt. Gleich nach dem Finale springt Bolt in seinem Privatjet, um zurück auf die mittelgroße Karibikinsel zu fliegen, die er von seinem Startgeld gekauft hat. Da Irina Mikitenko das Preisgeld wieder einmal zu niedrig ist, gewinnt Paula Radcliffe den Marathon der Damen, dieses Mal mit Babyjogger. In der Männerkonkurrenz hat der DLV mit Boykottandrohung durchgesetzt, dass wieder deutsche Riesen als Pacemaker eingesetzt werden. Der Schuss geht nach hinten los. Völlig überraschend gewinnt ein Europäer das Rennen. Die deutschen Teilnehmer landen weniger überraschend auf den letzten Plätzen, weil sie zwischendurch die süßen Häschen streicheln wollen. Im September 2010 ist, wie im frühen Herbst gewohnt, der Berlin-Marathon das Läufergesprächsthema Nummer 1. Allgegenwärtig scheint die Frage: Wird es Berlins Liebling Haile dieses Mal schaffen, seinen eigenen Weltrekord zu unterbieten? Aber nach der Hitze im Vorjahr machen bei der 37. Auflage des größten deutschen Marathons Schneeregen und Temperaturen um den Gefrierpunkt den Läufern zu schaffen. Da nützen selbst die 420 weltbesten 100-Meter-Läufer, die der Veranstalter als Pacemaker engagiert hat, nichts. Mit der zweitbesten je über die Marathondistanz gelaufenen Zeit schrammt Gebrselassie knapp am Millionen-Jackpot vorbei. Nicht zu nehmen ist ihm allerdings der Weltrekord über 33,333 Kilometer. An dieser Stelle hatte der Veranstalter in weiser Voraussicht eigens eine offizielle Zeitnahme mit Kampfrichter eingerichtet. Haile lächelt. Genau wie ein Pacemaker namens Usain Bolt, der zurück nach Florida jettet, das er gerade von seinem Startgeld gekauft hat. Der Oktober 2010. Marathon-Hochsaison in Deutschland. In Köln, München und Frankfurt, um nur die drei größten zu nennen, rennen Zehntausende von Menschen durch die Innenstädte. Teilnehmerrekorde, wo man hinschaut. Experten halten das für ein Nachbeben der Finanzkrise. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist eng. Wer einen guten Job haben will, muss sich schon eine Marathonbestzeit unter 4 Stunden in den Lebenslauf schreiben können. Und noch ein Trend zeichnet sich ab. An immer ausgefalleneren Orten finden Marathonveranstaltungen statt. Der Unterwassermarathon im Rhein zwischen Köln und Düsseldorf feiert ebenso Premiere wie der Lauf auf der Schwebebahntrasse in Wuppertal. Abenteuerläufe kommen in Mode. Denn wer einmal in Bayern-München-Fankleidung 42,195 Kilometer um den Rasen der Arena auf Schalke zurückgelegt hat oder mit der goldenen Rolex am Handgelenk durch Berlin-Marzahn gelaufen ist, kann mit reinen Straßenläufen nichts mehr anfangen. Die Interessengemeinschaft der Extremläufer, IGL, wird gegründet. Der November. Während die Läufergemeinde zur Ruhe kommt, beginnen die Nordic Walker mit der Vorbereitung auf die Olympischen Sommerspiele 2012 in London. Senioren trainieren für Olympia heißt das Programm, das die Grauen Panther unter der Schirmherrschaft von Jopie Heesters initiiert haben. Im Olympiastützpunkt im Seniorenwohnheim Augustinum in Bad Neuenahr sowie im Bundesleistungszentrum bei der Volkssolidarität Kreisverband Bad Doberan Rostock-Land werden die im Berliner Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, FES, gefertigten Hochleistungs-Aluminiumrohr auf Hochglanz poliert, während man auf besseres Wetter wartet. Unklar ist laut Funktionären der Deutschen Union für Nordisches Gehen, DUNG, allerdings noch, wie viele der zum derzeitigen Leistungskader gehörenden Aktiven das Jahr 2012 überhaupt noch erleben werden. Bundestrainer Rainer Kallmund setze deshalb bereits jetzt auf den Nachwuchs, heißt es in einer Presseerklärung, und gebe gerne auch den unter 65-Jährigen eine Chance. Und schließlich der Dezember 2010. Advent, Advent, kein Läufer rennt. Während die Elite an der Algarve oder in den Hochlagen Afrikas mit der Vorbereitung auf die Saison 2011 beginnt, liegt der Durchschnittsläufer mit einer schweren Zimtsternvergiftung unter einem Haufen von Kekskrümeln begraben vor dem schon leicht welken Adventskranz. 42.195 Meter wären jetzt echt ein Problem. 42.195 Kilokalorien sind aber leicht in unter 4 Stunden in sich hineinzustopfen. In Addis Abeba zieht ein kleiner Bauunternehmer lächelnd seine Runden durch die Stadt. Noch einen, vielleicht den letzten Versuch möchte er unternehmen, einen Marathon-Weltrekord aufzustellen. Kenianische Spione enttarnen sein Geheimnis. Der Mann trainiert wie ein Besessener, statt wie ein Irrer zu quatschen. Eine Frau in nördlicheren Gefilden träumt einen ähnlichen Traum. Paula Radcliffe schiebt ihren kleinen Europarekordler im Babyjogger vor sich her, während sie sich für olympisches Gold in 2012 quält. Dann ist da noch der Mann, der trainiert wie ein Besessener, quatscht wie ein Irrer, jeden Traum schon gelebt hat und trotzdem noch mehr will. König Hussein I. von Hawaii, das er inzwischen gekauft hat, der auch 2011 noch für die eine oder andere Überraschung gut sein wird. Und wenn man ganz genau hinschaut, dann entdeckt man irgendwo zwischen den Schneeflocken, im tristen Wintergrau irgendeiner deutschen Gemeinde auch die unbesungenen Helden. Läufer wie dich und mich. Läufer, die einfach nur laufen wollen. Diese Folge von laufradio.de wurde produziert von Lars Bernstein. Das Team von laufradio.de freut sich jederzeit über Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik und natürlich auch Lob, entweder über unsere Website unter http://laufradio.de oder an unsere E-Mail-Adresse team@laufradio.de. Die Musik dieser Folge stammt von Mevius Music Alley, zu finden unter music.mevio.com. Der Künstler heißt Frank Rosiak, das Lied heißt Running Free. Diese Folge von laufradio.de sowie alle anderen Folgen werden unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung keine kommerzielle Benutzung, keine Bearbeitung 3.0 veröffentlicht. Das heißt, Sie dürfen die Folge bzw. ihren Inhalt unter den folgenden Bedingungen vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen. Sie müssen den Namen des Autors nennen, die Folge bzw. ihr Inhalt darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden und die Folge bzw. ihr Inhalt dürfen nicht bearbeitet, abgewandelt oder in sonst einer Weise verändert werden. Weitere Informationen unter creativecommons.org.